Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, nach all den Jahren, nach den vielen Jahren, die es den Hydrogen Bar Podcast jetzt schon gibt, seit Juni 2020, zum ersten Mal sitze ich hier alleine. Eine Solo-Episode, was ganz Neues, die wir jetzt mal ausprobieren wollten. Ihr werdet in Zukunft vielleicht mehrere von diesen Episoden hören. Mal werde ich alleine zu uns sprechen, mal wird Johannes alleine zu uns sprechen, mal auch vielleicht jemand Neues. Wir haben da einiges in der Pipeline, also seid gespannt. Aber heute eben, wie gesagt, zum ersten Mal nach all diesen vielen, vielen Episoden, zum ersten Mal eine Episode, in der ihr nur meine Stimme hören werdet, nicht die Stimme von Johannes. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem nicht sofort ab. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, weil wir wollen heute mal kurz ein Thema hier im Podcast beleuchten, was uns, ja, speziell in der letzten Zeit in unserer Firma, eben bei der Bachelor Engineering GmbH, sehr stark immer wieder begegnet, wo wir auch so ein bisschen ja einen Schwerpunkt in unserem Unternehmen haben, das muss man auch ganz klar sagen, und wir da viele Gespräche führen in dieser Hinsicht und deshalb, ja, es bietet sich einfach sehr stark an, mal so einen kleinen Überblick hier im Podcast auch zu geben, so dass man vielleicht sich die ein oder andere Gesprächsviertelstunde, Beratungsviertelstunde, die ja auch bezahlt werden muss, dann vielleicht sparen kann. Es soll nämlich heute gehen um das Thema Herstellerpflichten und Betreiberpflichten bei wasserstoffführenden Anlagen. Wer ist wofür verantwortlich? Ein Thema, was uns, wie gesagt, sehr häufig begegnet, weil wir mehr und mehr feststellen, dass Hersteller von wasserstoffführenden Systemen auch gleichzeitig oder nicht gleichzeitig, natürlich nicht zur selben Zeit, aber in Personalunion, in Unternehmensunion auch eben der Betreiber von so einem wasserstoffführenden System sind. Wir erleben einen kleinen Trend, so würde ich es schon nennen, hin zu einem Modell, was sich da entweder nennt eben Hydrogen as a Service, wenn wir also Elektrolyseure haben, die von einem unserer Kunden hergestellt werden, aber dann nicht sozusagen als Hardware verkauft werden, sondern ja, vielleicht überhaupt nicht verkauft werden, sondern irgendwo aufgestellt werden und an diesem Aufstellort wird dann Wasserstoff erzeugt und was dann an den Endkunden verkauft wird, ist nicht der Elektrolyseur, sondern letztendlich der Wasserstoff pro Kilogramm, also ein, ja, wie gesagt, Hydrogen as a Service Modell. Auf der anderen Seite erleben wir es, ja, sozusagen andersrum. Auch wir begegnen mehr und mehr sogenannten Power as a Service oder Energy as a Service Modellen, wo also zum Beispiel ein stationäres Brennstoffzellensystem irgendwo aufgebaut wird und ja, dieses Brennstoffzellensystem nicht verkauft wird, sondern aufgestellt wird. Und was dem Endkunden verkauft wird, ist dann im Endeffekt eine gewisse Menge elektrischer Energie in Kilowattstunden oder vielleicht eine elektrische Leistung in Kilowatt, die eben für eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben damit natürlich so ein bisschen die Sondersituation, dass Hersteller und Betreiber dieser Anlage ein und dieselbe Person sind, ein und dieselbe juristische Person sind, ein und dasselbe Unternehmen sind. Und da merken wir schon, es fällt einigen unserer Kunden etwas schwer, ist auch kein Vorwurf, also das ist völlig natürlich, so ein bisschen die Pflichten zu unterscheiden, ja, was ist denn jetzt eine Herstellerpflicht, was ist denn eine Betreiberpflicht? Und gut, letztendlich könnte man sagen, es ist eigentlich egal, weil wenn Hersteller und Betreiber eine Person sind, dann muss man sich ja auf jeden Fall um beides kümmern. Aber trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, da zu unterscheiden. Noch viel wichtiger ist so eine Unterscheidung, wenn wir eben nicht so ein As-a-Service-Modell haben, wenn also Hersteller und Betreiber nicht ein und dieselbe juristische Person sind. Denn dann haben wir ein Unternehmen, das der Hersteller der wasserstoffführenden Anlage ist und damit für die Herstellerpflichten verantwortlich ist. Und als nächstes folgt dann eine Bereitstellung dieses Systems auf dem Markt, wie es so schön im Regelwerk heißt, also eine Inverkehrbringung. Und dann haben wir irgendein anderes Unternehmen, was sich vielleicht dieses System eben ja gekauft hat oder gemietet hat und das dann dieses System betreiben möchte. Und das dann für die Betreiberpflichten interessant ist. Also insofern schon ein Thema, was für alle, die entweder mit der Herstellung oder mit dem Betrieb von wasserstoffführenden Anlagen zu tun haben, relevant ist. Vielleicht sogar, wie erklärt, in Personalunion, vielleicht aber auch nicht. Wir schauen uns also heute mal an, welche Pflichten wo liegen. Ist vielleicht ganz interessant, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mit so einem Thema gerade zu tun habt oder wenn ihr euch vielleicht für solche Themen vielleicht zukünftig mal interessiert, wenn ihr spekuliert drauf, vielleicht zum Hersteller so eines Systems zu werden oder vielleicht seid ihr schon längst Hersteller solcher Systeme, Elektrolysesysteme, Brennstoffzellensysteme, irgendwelche anderen wasserstoffführenden Systeme oder wenn ihr euch vielleicht dafür interessiert, so ein System zu betreiben, um zum Beispiel Wasserstoff zu erzeugen und zu verkaufen, also auch das soll ja ein Geschäftsmodell sein. Oder wenn ihr eben aus Wasserstoff dann wieder Strom erzeugen wollt und dann letztendlich eben Strom verkaufen wollt mit einem Brennstoffzellensystem. Ja, es gibt also zwei unterschiedliche Verantwortungsebenen. Wir steigen so ein bisschen ins Thema ein und schauen uns zuerst mal an, was ist denn überhaupt ein Hersteller? Ein Hersteller ist der, der so ein System, eine Anlage konstruiert und in Verkehr bringt. So ist also der offizielle Terminus sozusagen, also so wird der Hersteller bezeichnet, also derjenige, der wirklich die Hardware eben auf Deutsch gesagt zusammenschraubt und dann verkauft. Ja, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert, aber so ist tatsächlich die Definition. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Betreiber derjenige, der so ein System vom Hersteller sich dann beschafft. Da ist es egal, ob das gekauft ist, gemietet ist oder sogar auch geschenkt ist, aber eher bekommt so ein System vom Hersteller und betreibt es dann in seiner Verantwortung, um irgendeine Aufgabe damit erledigen zu können. Jetzt schauen wir zuerst mal, was ist denn die Pflicht, die so ein Hersteller hat. Und da ist natürlich das große Schlagwort, wenn wir jetzt außerhalb der Fahrzeugwelt sind. In der Fahrzeugwelt gelten ja so ein bisschen eigene Gesetze in der Straßenfahrzeugwelt. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich. Aber wenn wir nicht in dieser Straßenverkehrsfahrzeugwelt unterwegs sind, dann ist die Herstellerpflicht natürlich, was da so über allem steht, ist letztendlich die CE-Kennzeichnung, die Konformitätserklärung. Systeme, die in der Europäischen Union auf den Markt gebracht werden sollen, beziehungsweise in Verkehr gebracht werden sollen, die müssen über eine CE-Kennzeichnung, über eine Konformitätserklärung verfügen, sodass damit der Hersteller nachweist oder belegt, die Anlage, die er da in Verkehr bringt, die erfüllt die Anforderungen der relevanten europäischen Verordnungen und Richtlinien. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja, was sind denn für so ein Wasserstoffsystem die relevanten Richtlinien und Verordnungen? Und ja, man stößt da natürlich auf viele alte Bekannte sozusagen. Es gibt ein paar so Klassiker, Richtlinien und Verordnungen, die eigentlich jedes Mal relevant sind. Und das sind natürlich auf der einen Seite jetzt die Maschinenrichtlinie, die ja aktuell noch gilt, jetzt bald nicht mehr, wir kommen gleich dazu, und die europäische Niederspannungsrichtlinie. Hier ist wichtig zu erwähnen, es kann eigentlich nur eine von beiden in der Konformitätserklärung angegeben sein, weil sich die beiden so ein bisschen gegenseitig ausschließen oder ja, vielleicht nicht ausschließen, aber die Aspekte, die in der Niederspannungsrichtlinie für elektrische Systeme angegeben sind, die werden im Prinzip auch durch die Anforderungen an die elektrische Sicherheit von Maschinen in der Maschinenrichtlinie abgedeckt und auch so ein bisschen umgekehrt. Insofern eigentlich formal sauber, wenn in der Konformitätserklärung von wasserstoffführenden Anlagen und Systemen nur eine von beiden angegeben ist. Oder vielleicht angegeben ist, ja, die Konformität mit der Maschinenrichtlinie wird bestätigt und wir bestätigen zusätzlich, dass die generellen Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie ebenfalls eingehalten wurden. Das bedeutet nicht, dass explizit nach der Niederspannungsrichtlinie geprüft wurde, sondern einfach, dass die elektrische Sicherheit nach der Maschinenrichtlinie gegeben ist und damit sozusagen, wie vorhin erklärt, auch die Schutzziele der Maschinenrichtlinie, der Niederspannungsrichtlinie abgedeckt sind. Insofern so eine kleine Challenge, wenn ihr eine Anlage habt, die bei euch irgendwo vielleicht rumliegt, auf dem Hof steht oder die ihr schon im Betrieb habt, schaut doch mal in eure Konformitätserklärung rein, die ihr vom Hersteller bekommen habt, ob da vielleicht sowohl die Maschinenrichtlinie als auch die Niederspannungsrichtlinie angegeben sind. Wenn das der Fall ist, ja, ist jetzt auch nicht schlimm, ist sozusagen so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber tatsächlich würde es theoretisch ausreichen, wenn eine von beiden dort genannt ist. Ich habe schon gesagt, die Maschinenrichtlinie, die gilt jetzt aktuell noch, aber nicht mehr lange und das ist tatsächlich auch der Fall, weil es gibt eine neue Maschinenverordnung, die ab dem nächsten Jahr, also 2027, verbindlich wird und nach der man sich dann richten muss. Insofern wird dann auch die Maschinenrichtlinie außer Kraft gesetzt. Kurzer Exkurs vielleicht dazu, Richtlinien versus Verordnungen. Die meisten wissen es wahrscheinlich, Verordnungen, die von der Europäischen Union erlassen werden, die gelten ja unmittelbar. Die müssen also nicht in nationales Recht übersetzt werden. Insofern, sobald die Gültigkeit der Maschinenverordnung dann 2027 vorliegt, ist die auch unmittelbar für Deutschland verbindlich und muss eingehalten werden. Man hat also nicht mehr diese Art Gnadenfrist, die man eben mit Richtlinien hat, die also zunächst mal in nationales Recht übersetzt oder angepasst werden müssen und erst dann für das jeweilige Land verbindlich sind, wenn diese nationale Umsetzung vorliegt. Nein, die Verordnungen, die gelten unmittelbar. Das heißt, ab nächsten Jahr haben wir eine ziemlich signifikante Änderung in unserem Regelwerkssystem und haben dann die Maschinenverordnung statt der Maschinenrichtlinie. Insofern eine Sache, die viele, glaube ich, noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, die zum Beispiel auch die neue Maschinenverordnung dann auch diverse Aspekte bezüglich Cybersecurity beinhaltet, die in der Maschinenrichtlinie noch gar nicht berücksichtigt waren. Also hier wird die Europäische Union jetzt durchaus moderner und da bin ich mir relativ sicher, viele haben das wahrscheinlich noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Also da mal gucken. Und dann natürlich schauen, ja, was sind denn jetzt abseits der Maschinenrichtlinie und der Maschinenverordnung noch relevante Richtlinien, auch abseits der Niederspannungsrichtlinie, die ich auch schon erwähnt habe. Und für wasserstoffführende Anlagen hier ganz klar immer die Klassiker, die hier zu betrachten sind, sind auf der einen Seite die logischerweise die Druckgeräte-Richtlinie. Also es könnte natürlich sehr gut sein, dass man bei wasserstoffführenden Anlagen irgendwelche Geräte, Tanks, Rohrleitungen verbaut hat, die eben einer Kategorisierung nach der Druckgeräte-Richtlinie unterliegen, die also über die meisten von euch werden es wissen, die berühmte gute Ingenieurspraxis, die ja in der Druckgeräte-Richtlinie erwähnt ist, hinausgehen und die ja eben deshalb eine CE-Kennzeichnung auch nach der Druckgeräte-Richtlinie benötigen. Die könnte also durchaus relevant sein. Zum anderen immer natürlich zu beachten, weil wir ein entzündbares Medium haben mit dem Wasserstoff, möglicherweise Anforderungen aus der ATEX-Richtlinie, also der Richtlinie für Komponenten und Bauteile, quasi jetzt die herstellerseitige ATEX-Richtlinie, für Komponenten, die in explosionsgefährlichen Atmosphären betrieben werden sollen. Sollte man also auch nicht vergessen. Hier ist es in vielen Fällen so, ihr, wenn ihr der Hersteller so einer wasserstoffführenden Anlage seid, werdet wahrscheinlich nicht der Hersteller dieser Ex-Geräte sein. Also ihr werdet wahrscheinlich nicht der Hersteller von Drucksensoren sein. Aber umso wichtiger natürlich dann auch darauf zu achten, ein Explosionsschutzkonzept zu erstellen und zu wissen, wo möglicherweise gefährliche explosionsfähige Atmosphären vorliegen könnten, weil in diesen Bereichen, wo diese Zonen vorliegen, müssen dann entsprechende ATEX-Geräte eingesetzt werden, die also in solchen Zonen betrieben werden dürfen. Ansonsten habt ihr einen ziemlich groben Schnitzer und Fehler bei eurer Konformitätserklärung für die Gesamtanlage gemacht. Und zuletzt möchte ich noch erwähnen, was natürlich auch noch in vielen Fällen relevant ist, ist die EMV-Richtlinie. Das heißt, die elektromagnetische Verträglichkeit. Es ist also sehr schlecht, wenn ihr eine Anlage betreibt und eine Person mit einem Herzschrittmacher läuft nebendran vorbei und fällt dann tot um. Ist äußerst schlecht und dann müsst ihr unangenehme Fragen beantworten. Insofern die elektromagnetische Verträglichkeit sowohl hinsichtlich Störfestigkeit als auch Störaussendung ist was, was also im Rahmen der EMV-Richtlinie hier als Anforderung definiert wird und was dann für solche Richtlinien ebenfalls definiert und abgeprüft werden sollte. Resultat ist dann, wie erwähnt, die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung. So zusätzliche Aspekte sind natürlich ebenfalls erforderlich. Ihr müsst also eine sogenannte technische Dokumentation noch anfertigen zu eurem System. Dazu gehören zum Beispiel so Klassiker wie die Risikoanalyse, also das Risk Assessment, die gemacht werden muss. Die funktionale Sicherheit muss betrachtet werden. Von Sicherheitsketten ist so ein Ergebnis im Endeffekt des Risk Assessments. Und sehr, sehr wichtig und großer Fallstrick leider immer wieder, obwohl es eigentlich erstmal trivial klingt, ihr müsst eine Betriebsanleitung für euer System erstellen. Ohne Betriebsanleitung und ohne korrekte Betriebsanleitung ist eure CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung leider sofort und sehr stark anfechtbar. Insofern hier ein bisschen Wert drauf legen. An Mainz so landläufig, ja gut, Betriebsanleitung, das mache ich mal abends, wenn ich Zeit habe vor dem Fernseher, schüttel da irgendwas aus dem Ärmel. So einfach ist es leider nicht. Da lehrt die Erfahrung, da gibt's viele Fallstricke, auf die man achten muss. Zum Beispiel auch die Sprache. Die Bedienungsanleitung muss in Landessprache verfasst werden. Insofern, wenn ihr vorhabt, euer System in zum Beispiel Italien zu verkaufen, dann muss eine italienische Bedienungsanleitung, Betriebsanleitung beiliegen. Wenn ihr vorhabt, euer System in Spanien zu verkaufen, muss eine spanische Betriebsanleitung beiliegen. Es reicht also nicht, wenn einfach nur eine englische Betriebsanleitung beiliegt, sondern leider nach wie vor ist die Regel, die Betriebsanleitung muss in der jeweiligen Landessprache vorliegen. Ja, soweit also zu den Herstellerpflichten. Endet also so ein bisschen mit der CE-Kennzeichnung. Und genau, überträgt sich dann also letztendlich auf den Betreiber im Zuge der Inverkehrbringung oder auf der Bereitstellung auf dem Markt. Sobald also die CE-Kennzeichnung abgeschlossen ist und die Anlage, das System auf dem Markt bereitgestellt wird, eben bietet ihr das sozusagen zum Kauf oder zur Miete an. Und ein Betreiber, der vielleicht dann auch wiederum ihr seid, der könnte dann auf die Idee kommen, super System, das möchte ich mir gerne kaufen. Schafft sich das an und möchte dann natürlich dieses System auch bei sich betreiben. Und dann hier zweiter Abschnitt, was ist denn auf der Betreiberseite zu tun? Also was sind denn Betreiberpflichten, die mit so einer Anlage einhergehen? Und hier schon mal die Warnung vorab, haben wir erfahrungsgemäß den größten Gap, die größte Lücke, weil die Betreiberpflichten in der Regel deutlich, deutlich unterschätzt werden. Hier wird normalerweise gesagt, ja, man schreibt halt irgendein Papier und dann ist es schon in Ordnung, man hat ja eine CE-Kennzeichnung. Nein, die Betreiberpflichten sind landesspezifisch, beziehungsweise eben halt bundesrepublikspezifisch hier bei uns. Und wir kennen ja alle die gute alte Bundesrepublik Deutschland, die Regelungen hier in Deutschland, die sind schwierig und hoch und komplex und schwierig einzuhalten. Und so ist es auch bei der Betriebssicherheit. Ja, eben, wir haben für solche wasserstoffführenden Anlagen so generell zwei Verordnungen zu beachten. Das ist auf der einen Seite die Betriebssicherheitsverordnung und auf der anderen Seite die Gefahrstoffverordnung. Jetzt könnte man sich natürlich denken, ja gut, dann schaue ich mir die halt an und schaue, was da so drin steht und dann schaue ich halt, dass das halbwegs hier das System das erfüllt, was da drin steht. Und eigentlich hat mir das doch der Hersteller schon bestätigt, weil der hat ja eine CE-Kennzeichnung gemacht. Aber das ist nicht richtig, denn die Betriebssicherheitsverordnung speziell, die stellt wesentlich weitergehende Anforderungen und die stellt sozusagen, wenn man in der Metapher sprechen möchte, eine große Checkliste an Anforderungen zusammen, die eben der Betreiber einhalten muss und das Vorliegen einer CE-Kennzeichnung ist auf dieser langen Checkliste nur im Prinzip der erste Punkt, der also einfach dann sozusagen abgehakt wird, ja gut, CE-Kennzeichnung liegt vor und dann kommen eigentlich die richtigen Betreiberpflichten. Es ist nicht schön, aber so ist leider die Wahrheit. Das heißt, Betreiberpflichten nach der Betriebssicherheitsverordnung, die sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Die sind eine Sache, die jeder von euch auf dem Schirm haben sollte. Und ja, natürlich die Frage, was sind denn jetzt konkret die Pflichten, die sich aus der Betriebssicherheitsverordnung ergeben? Wir haben zum einen nach Artikel 18 Betriebssicherheitsverordnung die Erlaubnispflicht. Also es gibt bestimmte wasserstoffführende Anlagen, so landläufig könnte man sagen, alles, was im weitesten Sinne eine Tankstelle ist, unterliegt einer Erlaubnispflicht. Wenn ihr also eine solche Anlage betreiben möchtet, dann müsst ihr zuerst bei den zuständigen Behörden eine Erlaubnis beantragen und dürft auch dieses System erst betreiben, wenn die entsprechende Erlaubnis dann vorliegt. Also man kann nicht einfach sagen, so, ich werde jetzt eine Wasserstofftankstelle hier bei mir an die Dorfhauptstraße stellen und dann mal das Beste hoffen. Nein, für so ein System ist eine Erlaubnis, ja, quasi in diesem Fall vom Landratsamt jetzt erforderlich. Und solange die nicht vorliegt, seid ihr nicht berechtigt, diese Anlage zu betreiben. Für viele andere, ja, eben halt wasserstoffführende Anlagen ist die Erlaubnispflicht nicht gegeben, aber alles eben halt, wie gesagt, was im weitesten Sinne als Tankstelle, als Füllstation bezeichnet werden könnte, liegt diese Erlaubnispflicht nach Artikel 18 vor. Und dann noch zwei weitere Aspekte, die oft komplett vergessen werden. Ihr habt die Pflicht, eine sogenannte Prüfung vor Inbetriebnahme für eure Anlage zu prüfen, ob die vielleicht zutreffend ist, für speziell zwei Aspekte, nämlich für zum einen euer Explosionsschutzkonzept und zum anderen für die Druckanlage. Und da liegt eigentlich das größte Missverständnis, weil so landläufig eben Betreiber denken, ja, ich habe doch eine CE-Kennzeichnung nach der Druckgeräterichtlinie, warum muss ich mir um die Druckanlage jetzt noch Gedanken machen? Aber ja, wie vorhin gesagt, das ist auf jeden Fall der Fall, denn die Prüfung der Druckanlage ist erforderlich und die muss sogar durch eine sogenannte zugelassene Überwachungsstelle, eine ZÜS, durchgeführt werden, die vereinfacht gesagt zunächst mal schaut, ob eine Konformitätserklärung, eine CE-Kennzeichnung vorliegt. Ja, genau, aber das ist, wie gesagt, der erste Punkt auf dieser langen Checkliste, die die ZÜS da mitbringt. Und die weiteren Punkte sind dann, die sich da auf der Checkliste auch noch finden, sind dann so Aspekte wie zum Beispiel die korrekte Montage, die eben Leckageprüfung, die initiale Dichtheitsprüfung, es muss ein initialer Spülvorgang vorgenommen werden und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge von Aspekten, die da zusätzlich zur Druckgeräterichtlinie noch hinzukommen. Ja, nochmal die Erinnerung, nur weil ihr eine CE-Kennzeichnung vorliegen habt oder eine Konformitätserklärung vorliegen habt, die auf die Druckgeräterichtlinie beinhaltet, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr auch die Anforderungen aus der Betriebssicherheitsverordnung für die Druckgeräte, für die Druckanlage, so muss man es ja sagen, hier ist die Unterscheidung, erfüllt habt. Und ich habe es auch schon erwähnt, der andere Aspekt, der nach der Betriebssicherheitsverordnung möglicherweise oder wahrscheinlich einer Prüfung vor Inbetriebnahme unterliegt, ist das Explosionsschutzkonzept. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, ja, worauf bezieht sich denn diese Prüfung vor Inbetriebnahme? Und die bezieht sich hier im speziellen Fall auf das sogenannte Explosionsschutzdokument, was nach der Gefahrstoffverordnung Artikel 6 erstellt werden muss. Jetzt haben wir also auch wieder den Verweis auf die Gefahrstoffverordnung, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Hier kommt also die Gefahrstoffverordnung ins Spiel. Das heißt, ihr seid als Betreiber verpflichtet, ein Explosionsschutzdokument zu erstellen nach den ganzen Vorgaben, Anforderungen, Regeln und Richtlinien, die sich aus der Gefahrstoffverordnung und den zugehörigen technischen Regeln zum Umgang mit Gefahrstoffen oder abgekürzt eben halt TRGS ergeben. Und dieses Explosionsschutzdokument wird dann im Zuge der Prüfung vor Inbetriebnahme geprüft und validiert auf Vollständigkeit und Plausibilität und Funktion der darin genannten Explosionsschutzmaßnahmen und Ex-Einrichtungen. Und erst wenn diese Prüfung vor Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen wurde, sowohl für die Druckanlage als auch für das Explosionsschutzkonzept, seid ihr berechtigt, eure wasserstoffführende Anlage zu betreiben. Neben der Prüfung vor Inbetriebnahme gibt es dann auch Pflichten zur wiederkehrenden Prüfung. Also nur weil einmal die Prüfung vor Inbetriebnahme gemacht worden ist, bedeutet das leider noch nicht, dass ihr euer System bis in alle Ewigkeit betreiben dürft. Nein, die Gefahrstoffverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung und die zugehörigen eben technischen Regeln, TRGS für die Gefahrstoffverordnung und TRBS für die Betriebssicherheitsverordnung, die legen dann auch im Endeffekt die Intervalle fest. Ja, gut, für das Explosionsschutzkonzept sind die direkt in der Betriebssicherheitsverordnung festgelegt, auch für die Druckanlage. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist ein komplexes Regelwerkssystem und diese Intervalle, die spezifizieren euch, die ja, wann ihr im Endeffekt die wiederkehrende Prüfung vom Explosionsschutzkonzept und auch von der Druckanlage durchführen musst. Kleiner Vorteil vom Explosionsschutzkonzept, die Prüfung vor Inbetriebnahme und die wiederkehrende Prüfung dürfen hier in der Regel von einer sogenannten zur Prüfung befähigten Person durchgeführt werden, muss also nicht unbedingt von der ZÜS gemacht werden, sprich vom TÜV. Ihr könnt es natürlich vom TÜV machen lassen, wenn ihr den TÜV sowieso im Haus habt, weil der die Druckanlage prüft, dann, ja klar, natürlich, dann bietet sich's an, auch gleich das Explosionsschutzkonzept von dem mit prüfen zu lassen. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt ausschließlich Druckgeräte verwendet, die der guten Ingenieurspraxis unterlegen, seid ihr von der Prüfung für Inbetriebnahme der Druckanlage ausgenommen und könnt dann habt ihr ja nur noch in Anführungszeichen die Pflicht, zur Prüfung vor Inbetriebnahme für das Explosionsschutzkonzept. Und dafür könntet ihr dann eben auf die CÜS verzichten und stattdessen eine zur Prüfung befähigte Person mit einbeziehen. Genau, also insofern, dieses Explosionsschutzdokument, das muss natürlich erstellt werden und muss dann eben der Prüfung vor Inbetriebnahme unterzogen werden. Hier vielleicht noch wichtig zu erwähnen, der Ersteller vom Explosionsschutzdokument, der darf natürlich nicht der Prüfer sein. Also ihr dürft nicht zuerst ein Explosionsschutzdokument erstellen und das dann einfach auch noch, sozusagen dieselbe Person dann auch noch prüfen und sagen, ja passt. Also hier besteht natürlich ein Vier-Augen-Prinzip, ja, quasi ein mindestens Vier-Augen-Prinzip, um hier eine ordentliche Freigabe zu erreichen, eine ordentliche Sicherheit zu erreichen. Insofern Ersteller vom Explosionsschutzdokument sollte oder darf nicht der Verantwortliche, die befähigte Person sein, die die Prüfung vor Inbetriebnahme durchführt. Betreiberseitig, vielleicht das noch ganz kurz, wir nähern uns schon stramm der halbe Stunde Marke wieder, es ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, ist natürlich die Gefährdungsbeurteilung. Das ist, glaube ich, so ein Term, den viele von euch schon gehört haben. Genau, also eine Gefährdungsbeurteilung muss durchgeführt werden für die Anlage, wo also verschiedene Arten von Gefährdungen berücksichtigt werden sollten oder müssen, die für die Anlage relevant sind und dann jeweils Schutzmaßnahmen zu definieren sind oder festzulegen sind. Wenn ihr der Pflicht zur Prüfung für Inbetriebnahme fürs Explosionsschutzkonzept und oder der Druckanlage unterliegt, muss die Gefährdungsbeurteilung nicht unbedingt von einer externen Partei nochmal geprüft werden. Es besteht trotzdem natürlich die sogenannte Sorgfaltspflicht. Also ihr seid verpflichtet, die Gefährdungsbeurteilung natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und auch nach Möglichkeit mit Input von verschiedenen Expertisen, von verschiedenen Fachleuten zu erstellen. Aber wenn sozusagen das Explosionsschutzkonzept schon geprüft wird oder wenn auch die Druckanlage geprüft wird, muss die Gefährdungsbeurteilung, die ja ein weiteres Dokument ist, nicht zwangsläufig nochmal von extern geprüft werden. Wenn sowohl Explosionsschutzkonzept als auch die Druckanlage nicht von extern geprüft werden, wenn also beide nicht einer Pflicht zur Prüfung vor Inbetriebnahme unterliegen, besteht tatsächlich die Pflicht zur sogenannten Prüfung des Arbeitsmittels nach Artikel 14 Betriebssicherheitsverordnung. Und das bedeutet letztendlich oder ein bisschen vereinfacht gesagt, auch die Gefährdungsbeurteilung muss dann von einer befähigten Person hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden. So, jetzt habe ich euch mit viel sozusagen Input versorgt. Das war jetzt keine sehr angenehme Episode, glaube ich. Für viele wahrscheinlich von euch jetzt auch nicht so. Wahrscheinlich, dass man sich die jetzt kurz zum Einschlafen angehört hat, sondern eher viel Input gegeben. Ich hoffe trotzdem eben halt, wie gesagt, so wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, viele Kunden stellen ja genau Fragen in dieser Hinsicht, schauen in dieser Hinsicht oder kommen auf uns zu, weil da irgendwie was unklar ist oder weil da irgendwelche Missverständnisse bestehen. Und ich meine, auf der einen Seite freuen wir uns natürlich als Unternehmen, wenn wir auch entsprechendes Wissen als Beratungsleistung verkaufen können, ist auch ganz klar. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch was eigentlich sozusagen jetzt Common Sense eigentlich halt sein sollte oder was jetzt ja auch kein sozusagen geheimes Wissen oder so ist. Wahrscheinlich mit irgendwie einer Viertelstunde jetzt Google-Recherche oder ChatGPT befragen, findet man das Gleiche raus. Insofern hier vielleicht in kompakter Form und schön zum Hören, so hoffe ich es zumindest, ein kleiner Kurs, ein kleines Update eben halt zu den Herstellerpflichten und zu den Betreiberpflichten. Ich hoffe, es hat euch so halbwegs Spaß gemacht zuzuhören. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen ein trockenes Thema, aber trotzdem vielleicht hat der ein oder andere ja von euch ein bisschen was mitbekommen oder hier mitgenommen aus dieser Episode. Ich hoffe, es gefällt euch auch, wenn ihr ab und zu diese Solo-Episoden von uns bekommt, wenn also entweder Johannes oder ich oder jemand anders euch hier in diesem Format versuchen, so kompaktes Fachwissen zu vermitteln, jetzt abseits von irgendwelchen Gesprächen mit sehr interessanten Gästen, die natürlich nach wie vor so ein bisschen so die Highlights natürlich im Haringer-Bar-Podcast bleiben. Aber vielleicht haben ja zukünftig auch diese Solo-Episoden einen Platz. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr auch bei solchen Episoden zuhört und uns entsprechendes Feedback zukommen lasst. Also schreibt mir doch gerne, wie euch diese Episode gefallen hat und ob sie euch vielleicht weitergeholfen hat, ob ihr mehr solcher Sachen haben wollt in Zukunft. Nutzt dazu doch gerne unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. So erreicht ihr mich eigentlich direkt, auch den Johannes natürlich. Oder ihr schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Da findet ihr auch ein Kontaktformular, das ihr benutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich freue mich schon sehr auf die Episode in der nächsten Woche. Wir haben einen, ja, was da wirklich alten Stammgast zu Gast bei uns an der Hydrogen Bar. Also auch Johannes ist wieder dabei nächste Woche. Also wir freuen uns schon wirklich sehr drauf. Ihr werdet spätestens am nächsten Mittwoch erfahren, wer dieser ominöse Stammgast ist, von dem ich da gesprochen habe. Und wir schauen uns ein sehr interessantes Thema an, nämlich die Beimischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz. Da gibt es einige interessante Aspekte, auch da wieder, die einige möglicherweise noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, die da möglicherweise ganz interessant sind, auch bezüglich der Wirtschaftlichkeit beziehungsweise bezüglich des Businesses, was daraus möglicherweise entsteht. Also schaltet auf jeden Fall am nächsten Mittwoch ein zur nächsten Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin.